Am vergangenen Sonntag, da haben wir ja einige Grußworte gehört und mir ist noch hängen geblieben, wie in einem dieser Grußworte der erste Bürgermeister beklagte, dass die christlichen Werte immer weiter schwinden. Und ja, ist ja so ein Allgemeinplatz tatsächlich nicht wegzudiskutieren und man kann angesichts dessen ja schon so ins Fragen und vielleicht auch ins Zweifeln geraten. Man kann sich zum Beispiel fragen, ist das dann eigentlich jetzt noch die richtige Zeit, dass wir mutig und erwartungsvoll Gemeinde bauen, dass wir uns hier engagieren, dass wir in Gemeindearbeit investieren? Oder ist das eigentlich noch der richtige Moment, auch optimistisch und hoffnungsvoll so als Pastor in einen neuen Dienst zu starten? Oder leben wir nicht eigentlich realistisch betrachtet in der Unzeit? Also ich meine die Unzeit, nicht die Urzeit bei den Dinos, sondern die Unzeit, also eine ungünstige Zeit. Eben in der Unzeit, in der der christliche Glaube einfach so seinen unaufhaltsamen Niedergang erlebt. In der Unzeit, in der wir einfach mit einem großen Traditionsabbruch konfrontiert sind. Was ist eigentlich der Grund für Ostern? Das weiß längst nicht jeder mehr. Können wir da wirklich mehr erwarten für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, als diesen Niedergang vielleicht etwas zu bremsen oder vielleicht auch nur zu verwalten? Ich möchte heute mit uns einsteigen in das Buch des Propheten Haggai, denn Haggai, er tritt auf in einer schwierigen Zeit. Und er tritt auf in einer schwierigen Zeit, um sein Volk zu ermutigen. Also Waldemar, der Prediger letzte Woche, er würde sagen, er tritt auf, um sie zu parakletisieren. Er will sie motivieren und er will sie ermutigen in dieser Unzeit. Sie sollen jetzt nicht einfach den Kopf hängen lassen oder einfach auf bessere Zeiten warten, sondern sie sollen gerade jetzt auch in dieser Unzeit Gottes Ruf folgen. Ich habe unser Predigtthema mal so ähnlich überschrieben, Gottes Berufung zur Unzeit folgen. Gottes Berufung zur Unzeit folgen. Vielleicht mal kurz ein paar Gedanken darüber, wie war das eigentlich damals bei Haggai? Was war das für eine Zeit? Nun, wir schreiben das Jahr 520 vor Christus. Wir wissen das ziemlich genau, weil Haggai das angibt. 16 Jahre zuvor hatte der persische Herrscher Kyros ein Dekret erlassen, was den Juden endlich wieder die Rückkehr aus dem babylonischen Exil erlaubte und den Wiederaufbau des Tempels gestattete. Und als Reaktion auf diese Erlaubnis zogen dann etwa 50.000 Juden unter der Führung von Zerubabel und Jeschua voller Enthusiasmus los Richtung Jerusalem. Sie ließen sich nieder und sie begannen mit Begeisterung und mit großer Erwartung diese Aufgabe. Sie reinigten den Tempelhof, sie bauten wieder ein Altar, damit die täglichen Opfer beginnen konnten. Das alles war im Jahr 536 vor Christus gewesen, im Herbst dieses Jahres. Und schon im Frühling danach, also einige Monate später, da hatten sie bereits die Fundamente des Tempels gelegt. Also es ging gut voran. Aber dann begannen die Probleme. Dann wurde es schwierig. Es gab Widerstände von mehreren Nachbarvölkern, die waren nicht alle so begeistert über diese Vorgänge. Kyros starb auch in einer Schlacht und sein Nachfolger Ahasveros, der ja wurde dazu gedrängt, den Weiterbau zu untersagen. Und so hörte die Arbeit am Tempel auf, ja kurz nachdem sie eigentlich erst begonnen hatte. Und die heimgekehrten Juden, sie widmeten sich ihren Privatangelegenheiten. Und mit der Zeit gewöhnten sie sich daran, zwischen den Ruinen dieses einstmals großen und herrlichen Tempels anzubeten. Die Sehnsucht, diesen Tempel jetzt wieder aufzubauen, ihn wieder zu errichten, sie verlosch und 15 Jahre gingen dahin. Und dann endlich tat Gott etwas. Dann sandte er einen Propheten, dann trat Haggai auf. Ich lese uns mal jetzt Haggai 1, den Predigttext, wir hören, was da dann geschah. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr säet viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst da steht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. An wen richtet sich eigentlich Haggai? Zu wem spricht er? Wer ist seine Zielgruppe? Nun, es sind die Frommen. Es sind die Frommen im Land. Wir lesen das hier in Vers 1. Das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai zu Serubabel und Jeschua, also zu der Leiterschaft derjenigen, die zurückgegangen waren in das Land Israel. Seine Botschaft ist an die Frommen gerichtet. Vergessen wir nicht, es waren nur 50.000 Menschen, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Alle übrigen, die sind erstmal dort geblieben. Die haben gesagt, wir sind hier heimisch, wir fühlen uns wohl, wir bleiben hier. Nur diese 50.000 sind hier angesprochen, denen es ein so großes Anliegen war, zurückzukehren in das Land, das Gott ihnen einst geschenkt hatte, und den Tempel wieder aufzubauen. Also die Gleichgültigen und Mitläufer, die blieben von vornherein zurück in Babylon. Aber sie, diese 50.000 hier, die zurückgekehrt waren, dieser Überrest, das waren diejenigen, die an Gottes Verheißung festhielten, die darauf vertraut hatten. Das waren Menschen, die auch so eine Sehnsucht hatten, so ein Anliegen hatten, dass Gott in seinem Tempel wieder angebetet werden würde, so wie es ihm gebührt. Und Esra 2, Vers 68 und Vers 69, das zeugt von ihrer Hingabe. Was wir dort lesen, zeugt von ihrer Opferbereitschaft. Wir lesen dort nämlich, wir haben es da schon. Wir lesen dort, und als einige Häupter der Sippen zum Hause des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue, und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. Also angekommen in Jerusalem, da legen die erstmal zusammen. Sie machen ein spontanes, freiwilliges Opfer. Und was für eins? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und versucht, das mal so in heutige Dimension zu übertragen. Ne? Und dann mit den Gulden von damals, da können wir nichts mehr anfangen. Also auf unsere Verhältnisse bezogen, ein Opfer im Wert von fast 30 Millionen Euro. Was für eine Einstellung. Was für eine Hingabe. Diese Leute, sie hatten ein Herz für den Herrn und für seinen Tempel. Haggais Botschaft ist also ein Wort an diese Frommen, an die Gläubigen, an diejenigen, die Gott hingegeben waren. Nun, ich glaube, auch viele von uns heute Morgen gleichen irgendwo diesen frommen Menschen aus Haggais Tagen. Wir sind keine Ungläubigen. Die meisten von uns sicherlich nicht. Wir haben uns bewusst bekehrt zu Jesus Christus eines Tages. Wir haben eines Tages diese Entscheidung getroffen, uns taufen zu lassen. Wir haben das sogar öffentlich bezeugt. Ja, das ist ja das Wesen unserer Freikirche, dass wir hier nicht aus Tradition sind, weil wir hineingeboren wurden, sondern wir kommen hierher aus persönlicher Überzeugung. Und die meisten von uns sind sicherlich auch keine gleichgültigen Gläubigen. Uns ist Gott wichtig. Wir engagieren uns. Wir wollen sein Reich voranbringen. Wir bringen uns ein. Oder zumindest, und das ist der Punkt von Haggai, zumindest galt das für eine gewisse Zeit unseres Lebens. Vielleicht damals, in unserer Jugend, möglicherweise. Da waren wir vielleicht mal Teil einer ganz dynamischen und lebendigen Jugendgruppe und wir waren da auch voller Eifer mit dabei. Vielleicht auch damals vor einigen Jahren, als es einen geistlichen Aufbruch mal gegeben hat in der Gemeinde. Vielleicht waren es auch einfach so die ersten Jahre unseres Glaubenslebens, in denen wir so voller Eifer für Gott gewesen sind. Und dann ist etwas passiert. Dann ist die Zeit zur Unzeit geworden. Vielleicht wurden wir mit Schwierigkeiten und Hindernissen konfrontiert. Mit persönlichen Niederlagen mussten wir uns vielleicht auseinandersetzen. Oder wir haben Konflikte erlebt in der Gemeinde. Leidvolle Erfahrungen. Oder vielleicht ist auch nichts Besonderes passiert. Nein, das Leben ist einfach nur irgendwie weitergegangen. Da ist jetzt vielleicht ein Ehepartner. Da ist ein verantwortungsvoller Job. Da sind viele andere alltägliche Verpflichtungen. Und wir haben irgendwie über die Jahre, so ähnlich wie die Frommen damals, zu Haggais Zeiten, diesen Fokus ein Stück weit verloren. Ja, wir sind noch da, wir sind nicht weg, aber Gottes Reich, Gottes Werk, das überlassen wir jetzt in weiten Teilen ja vielleicht den jüngeren Christen oder einfach anderen Christen. Damals bei Haggai. Und genauso heute, da richtet Gottes Wort sich an solche Menschen. Es richtet sich an dich, wenn du vielleicht so einer bist. Und Gott sagt und fragt, wie steht es eigentlich um mein Haus? Wie ist dein Zustand? Wie steht es eigentlich um mein Werk bei dir? Um mein Werk bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde, in deinem Land? Bist du dran? Bist du da noch fokussiert? Oder geht es dir wie den Frommen aus Haggais Tagen, dass du den Fokus in den Alltäglichkeiten des Lebens so ein Stück weit verloren hast? Gottes Wort fordert uns hier heraus und fragt uns, ja, was tust du eigentlich? Was tust du eigentlich, um das Ziel zu erreichen, dass Gott dich durch Jesus Christus gerettet hat? Wie folgst du Gottes Berufung, an seinem Werk teilzuhaben? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder richtig sind. Ja. Wir haben eine Aufforderung, die wir hier finden, doppelt in diesem Text. Vielleicht habt ihr es gemerkt, als ich es gelesen habe. Wir lesen jedenfalls in Vers 5 und Vers 7, übrigens auch nochmal in Kapitel 2, das ist ganz interessant, aber dazu heute nicht. Da lesen wir diese Aufforderung, achtet auf eure Wege. Denn diese Menschen, sie hatten nicht nur diesen Weiterbau jetzt am Tempel einfach eingestellt. Nein, sie hatten etwas getan, was Menschen bis heute gerne tun. Sie hatten Entschuldigungen für ihre Trägheit und Gleichgültigkeit gefunden. Davon lesen wir in Vers 2. Sie sagten nämlich, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrenhaus baue. Also sie waren nicht gegen den Tempelbau, sie waren immer noch dafür, sie lehnten das nicht ab. Nur die Zeit, die schien ihnen ungünstig. Ne? Ich habe mal ein paar Umstände auch geschildert. Schien ihnen ungünstig angesichts der feindlichen Widerstände, angesichts auch begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen. Später einmal, wenn die Zeiten besser werden, später einmal, wenn diese Unzeit vorbei ist, dann werden wir, dann wollen wir das Vorhaben wieder aufnehmen. Wie ist das? Solche Entschuldigung, die Zeit ist noch nicht da. Kennen wir das nicht auch? Vielleicht ist das auch etwas, was wir selber manchmal so vorbringen oder auch denken. Natürlich weiß ich, dass ich als Christ, wie jeder Christ, ein Zeuge sein soll in meinem Umfeld für Jesus Christus. Aber in meinem Arbeitsumfeld mit meinen Kollegen, das ist vielleicht sehr, sehr heikel. Ich glaube nicht, dass das jetzt die richtige Zeit ist, mich da zu bekennen. Oder jemand sagt vielleicht, ich fühle mich wirklich geehrt. Das ist sehr nett von dir, dass du denkst, dass meine Gaben hilfreich sein könnten in der Gemeinde. Aber im Moment, nee, das ist nicht so die Zeit. Vielleicht, wenn die Belastung in der Arbeit etwas weniger wird. Vielleicht, wenn ich in Rente gehe. Frag mich dann nochmal. Oder man meint, selbstverständlich, wir als Gemeinde, wir sollten da sein. Wir sollten nach außen wirken in unserem Umfeld. Aber jetzt? Müssen wir nicht selbst erst einmal stabiler werden, reifen, damit wir das können? Die Zeit, die ist noch nicht da. Gott reagiert auf diese Entschuldigung mit zwei Antworten. Und die erste Antwort, die ist eher schon etwas kritisch. Wir finden sie in Vers 4. Und wir lesen dort nämlich, dass Gott sagt, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Mit anderen Worten, sie haben nicht einfach nur den Weiterbau am Tempel unterbrochen, so aus pragmatischen Gründen, sondern was eigentlich geschehen ist, ist noch etwas anderes. Das ist noch weitaus tragischer. Anstatt sich um den Wiederaufbau des Tempels zu bemühen, haben sie sich um ihre eigenen Häuser bemüht. Zusammengefasst, wie der Prophet es hier sagt, aus einer Zeit für Gott, aus einer Zeit für ihn, aus einer Zeit für sein Werk, ist letztendlich eine Zeit für sie selbst, für ihr Werk geworden, für ihr Wohlergehen. Sie haben ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld in die Verschönerung ihrer Anwesen investiert. Also nach dem Motto, hier noch eine neue Fassade, da vielleicht noch ein nettes Pflänzchen, vielleicht noch ein Kamin und ein Wintergarten und so weiter. So ging es damals irgendwie zu. Gott hat natürlich nicht gegen alle diese schönen Sachen, er gönnt uns unsere Annehmlichkeiten, das ist nicht der Punkt. Aber hier offenbart es ein tiefer liegendes Problem. Denn das Versäumnis am Tempel nicht weiterzubauen, das offenbarte im Grunde vertauschte Prioritäten. Die Frommen damals, die den Fokus verloren hatten, setzten nicht mehr Gott an die erste Stelle. Sondern letztendlich zogen sie die Schöpfung, das irdisch Materielle, hier die getäfelten Häuser, dem Schöpfer vor. Sie zogen die Schöpfung, das irdisch Materielle, dem Schöpfer vor. Und im Endeffekt ist das, wie im Grunde alle vertauschten Prioritäten, dann, wenn etwas anderes als der lebendige Gott selbst an der ersten Stelle unseres Lebens steht, dann ist es im Endeffekt eigentlich Götzendienst. Gott sagt, Exodus 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Erste Kritik hier. Erste Antwort Gottes, schon sehr kritisch, hinterfragend. Und dann finden wir eine zweite, eher so seelsorgerlich mitfühlende Reaktion Gottes auf diese Entschuldigung: Die Zeit ist noch nicht da. Gott fordert sie auf: Schaut doch mal auf euch. Schaut doch mal auf euer Leben. Ist das wirklich gut so, wie es ist? Wir lesen in Vers 5 und 6 davon: Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Da bleibt nicht viel. Sie haben also nicht Gott an die erste Stelle gesetzt. Und als Folge davon erleben sie die Vergeblichkeit ihrer ganzen Arbeit und Mühen, ihrer ganzen Aktivitäten. Sie machen unheimlich viel, sie sind busy, 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 und doch bleibt ihr Handeln irgendwie vergebliche Mühe. Na, ihr seht viel und es bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Total paradox. Und wir merken hier auch, das heißt nicht, dass sie nichts haben. Es heißt nicht, dass sie irgendwie in Armut leben würden. Nein. Sie haben äußerlich durchaus einiges. Denken wir an die getäfelten Häuser. Sie haben eine ganze Menge. Aber in ihrer Mühe und in ihrem Streben nach Besitz, das ist hier der Punkt, bleiben sie doch letztendlich unerfüllt. Sie haben viel und sind doch nicht glücklich. Sie haben getäfelte Häuser und streben nach mehr und werden doch nicht zufrieden. Es ist wie so ein Hamster im Rad, ne? So sind sie. Sie kommen nie ans Ziel. Je schneller sie sich bewegen, kommen sie nie ans Ziel. Oder vielleicht jemand, der die Rolltreppe hochrennt, die aber bergab fährt, ne? Sie kommen nicht ans Ziel. Ihre Bemühungen bleiben vergeblich. Ihr Lieben, ist das nicht eigentlich auch eine Beschreibung unserer heutigen Zeit? Mehr Autos, mehr Kleidung, mehr Urlaub. So viele Menschen streben nach mehr oder haben auch schon sehr viel. Sie streben nach mehr und werden doch nicht glücklich. Und vielleicht ist das auch etwas, was du so kennst. Dass du so denkst und auf dein Leben schaust und so erkennst, ja, eigentlich habe ich ja alles. Es ist doch eigentlich alles da. Eine nette Familie, ein guter Beruf, genügend Geld. Vielleicht musst du dir nicht einmal jetzt in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten ernsthafte Sorgen machen. Und du überlegst weiter: Ich mache schöne Urlaube, ich habe schon viel gesehen und Besonderes erlebt, und doch irgendwie bin ich nicht glücklich. Objektiv ist eigentlich alles gut, kein Grund zur Beschwerde, und doch irgendetwas fehlt da. Jesus Christus sagt einmal: Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Habe ich, glaube ich, auch hier. Habe ich nicht hier? Doch. Wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert. Mit anderen Worten: Was fehlt, ist Jesus. Was fehlt, ist diese Ewigkeitsperspektive. Was fehlt, ist echter Sinn. Wohlstand und Komfort, Erlebnisse und Events, das ist ja nicht alles. Wir können uns abmühen nach immer mehr. Wir können da immer mehr auch erreichen. Wie der Hamster im Laufrad kommen wir dann doch nicht ans Ziel. Denn das, was wir uns niemals erarbeiten können, was wir uns niemals verdienen können, das schenkt Gott uns ja in Jesus Christus. Das schenkt Gott ja jedem, der an Jesus Christus glaubt, jedem, der auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz vertraut. Echtes, unvergängliches Leben. Sinn, Vergebung, ein Ziel, Zufriedenheit. Bleiben wir da nicht drin, in diesem Hamsterrad. Gott hat eine andere, er hat eine so viel bessere Lösung.
Und da hören wir hin ab Vers 7, denn da heißt es noch einmal, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Noch einmal die gleiche Aufforderung, aber jetzt eine andere, jetzt nämlich Gottes Lösung. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Also macht mal weiter mit dem Tempelbau. Und dann weiter die Begründung für ihren derzeitigen Mangel. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Kurz gesagt, weil sie Gott nicht an die erste Stelle setzen, darum erreichen sie keine Zufriedenheit, darum kein Glück, keine Erfüllung. Erst wenn hier die Prioritäten geändert werden, dann gibt es da auch eine Veränderung und privates Glück wird sich einstellen. Dann wird die Unzeit zur rechten Zeit. Und man fühlt sich sofort an Jesus erinnert und an seine berühmten Worte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott gilt es an erste Stelle zu setzen, auch und gerade zur Unzeit. Aber hier, glaube ich, müssen wir ehrlich sein. Für uns Menschen ist die logische Reihenfolge doch eine andere. Wir denken, erst wenn die privaten Baustellen geschlossen sind, zumindest so einigermaßen, und das ging den Menschen damals genauso wie uns heute, dann können wir auch anderes anpacken. Wenn die privaten Gegebenheiten nicht einigermaßen geklärt sind, wenn es eben Unzeit ist, dann muss anderes warten, so meinen wir. Aber eigentlich vertauschen wir damit Ursache und Wirkung, und wir kommen damit zu einer falschen Lösung. Ich habe das mal in eine Tabelle gefasst. Mancher mag ja Tabellen, das ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Also wir haben hier einmal die menschliche Sicht und dann haben wir Gottes Sicht. Und wir sehen das hier ganz klar. Also wir Menschen, wir denken, wir haben ein Problem und die Ursache ist, ich investiere zu wenig in Beruf und Familie zum Beispiel. Ich habe da einfach mich nicht genügend reingegeben. Deswegen ist vielleicht mein Leben nicht erfüllt. Und dann haben wir eben diese Wirkung, Unzufriedenheit mit den persönlichen Lebensverhältnissen. Und die menschliche Lösung ist natürlich ganz klar, ich muss mich um meine private Situation kümmern und wenn da dann eine Besserung eingetreten ist, dann kann ich mich um Gottes Reich kümmern. Ja, menschliche Sicht. Die Sicht der Menschen zur Zeit von Haggai und ich glaube auch die Sicht der Menschen heute. Die natürliche, menschliche Sicht. Gott aber sagt, nee, das ist etwas anders. Die Ursache der Krise ist eine andere. Die Ursache der Krise liegt darin, dass Gott nicht erste Priorität bekommt. Und das führt dann zur Unzufriedenheit mit den persönlichen Lebensverhältnissen. Und die Lösung kann deshalb nur sein, Gott und seinem Reich Priorität geben. Dann folgt auch eine Veränderung der eigenen Situation. Dann kann Gott dir Zufriedenheit schenken. Und darum ruft das Haggai hier zu den Menschen damals. Achtet auf eure Wege. Schaut mal, wie sind die? Ist da Gott noch im Fokus? An welcher Stelle ist er zu sehen? Steht er noch an der ersten Stelle? Oder habe ich den Fokus etwas verloren und bringe Ausflüchte vor? Es ist halt nicht die Zeit. Ja, später einmal. Die Umstände sind günstig. Nein, achtet auf eure Wege. Setzt Gott an erste Stelle. Die Kurve kriegen. Das ist immer gut, wenn man nicht rausfliegt aus der Kurve, sondern wenn man sie noch kriegt. Und das lesen wir hier, das ist sehr erfreulich. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, ich lasse das jetzt mal weg, diese ganzen Namen, und Jeschua und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wie wunderbar, wenn das so geschieht. Menschen lassen sich von Gottes Wort ansprechen. Hat längst nicht jeder Prophet erlebt. Und sie lassen sich nicht nur ansprechen, sondern sie erkennen etwas und sie ändern auch ihr Leben. Sie ziehen Konsequenzen daraus. Und dann lesen wir hier im letzten Vers, dass sie den Tempelbau fortsetzten am 24. des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Und wer aufmerksam gelesen hat, richtig auf diese Zahlen auch geachtet hat, ne, Vers 1 war ja auch schon mal so ein Datum angegeben, der merkt, das ist nur 23 Tage nach der Verkündigung von Haggai geschehen ist. 23 Tage, etwa 3 Wochen später geht es los. Wir sehen also hier etwas ganz Wunderbares. Die Menschen damals, sie reagieren und sie reagieren sofort. Sofort, umgehend. Sie grübeln nicht erst lange. Sie setzen auch nicht erst eine Kommission ein und sagen, naja, denkt mal drüber nach. Erörtert mal das Für und Wider des Weiterbaus. Nein, sobald sie ihren Fehler erkannt haben, machen sie sich umgehend daran, eben umzukehren. Sie kriegen die Kurve. Das ist beachtlich. Das ist wirklich beachtlich. Denn wir alle wissen, glaube ich, dass etwas Einsehen noch etwas anderes ist, als daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Nicht ohne Grund heißt ein Sprichwort, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Ja? Also auf der langen Bank, wahrscheinlich haben wir alle so ein Möbelstück zu Hause stehen, ne? Auf der langen Bank, da liegen die Dinge, die man eigentlich längst tun müsste. Da liegen die Dinge, von denen du längst weißt, dass sie richtig wären. Die Dinge aber, die man aus scheinbar guten Gründen eben jetzt noch nicht tut. Zum Beispiel, die Zeit ist noch nicht da, Vers 2. Wir leben doch in der Unzeit. Die Verhältnisse sind ungünstig. Die Umgebung ist ungünstig. Das sind Hindernisse. Heute noch nicht. Vielleicht nächste Woche. Diese Woche noch nicht. Vielleicht die Woche danach. Nächstes Jahr. Irgendwann. Dann. Was liegt da alles? Wie viele Dinge liegen da eigentlich bei uns, bei dir, auf der langen Bank? Wie vielen Glaubenskonsequenzen hast du eigentlich innerlich schon längst zugestimmt, aber noch nicht entsprechend gelebt? Man müsste mal. Ich sollte doch. Das sind diese verräterischen Ablagekästen auf dieser langen Bank des Teufels. Haggai macht uns deutlich und er ermutigt uns hier, du kannst jetzt anfangen. Du kannst jetzt anfangen. Hier und heute. Es gibt keinen Grund, die Dinge noch auf die lange Bank zu schieben, die noch rauszuschieben. Ja, die Umstände, sie mögen jetzt ungünstig sein, sie sind nicht ideal, es ist nicht alles perfekt, nicht alle Probleme sind gelöst. Und dennoch, fangt an, leg los. Denn dann, wenn wir Gottes Berufung folgen, auch in der Unzeit, auch heute, wo nicht alles ideal ist, wo manches herausfordernd ist, dann dürfen wir wissen, dass Gott mit uns ist. Damals bei Haggai und den Israeliten war das so, Vers 14 spricht davon, wie der Geist Gottes sie erweckte, wie er Besitz von ihnen nahm und ja, sie aufweckte. Und das ist ja auch heute noch so. Der, daran müssen wir denken, der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, er ist bei uns, alle Tage, auch in der Unzeit, alle Tage, nicht nur die meisten, nicht nur die guten Tage, alle Tage bis an der Weltende. Leben wir Gottes Berufung in dieser Zeit und auch hier an diesem Ort. Manches mag schwierig erscheinen, vielleicht manches auch schwieriger als früher. Keine Ahnung. Aber mit Gott und in seinem Willen, da gibt es keine Unzeit. Mit ihm dürfen wir mutig vorangehen, wir dürfen ihn an die erste Stelle setzen und dann zuversichtlich und hoffnungsvoll sein, weil er mit uns geht. Amen.